Ja, wir haben wirklich allen Grund, Jesus zu danken. Denn er hat unsere Sünden, wie wir vorhin gesungen haben, auf seine Schultern genommen. Und wir sind hier als begnadete Sünder. Reine Gnade ist es von ihm, lauter Gnade. Ich begrüße Sie alle, euch alle sehr, sehr herzlich, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste dieses Gottesdienstes hier in dieser schönen Kapelle oder daheim oder irgendwo, wo ihr gerade seid. Vor einigen Tagen gab es in den Medien eine Meldung, die mich sehr angerührt hat. Und ich denke, es wird denjenigen, die das gehört oder gelesen haben, genauso gegangen sein. Es geht um einen Mordfall. Es geht um den Badewannenmord vor 13 Jahren. Damals wurde der Hausmeister auf lebenslänglich als Mörder verurteilt und hat da immer seine Unschuld beteuert. In der Zwischenzeit hat man festgestellt, dass die Gutachten alle falsch waren, die Gutachten, die dieses Urteil begründet haben. Und jetzt wurde vor 14 Tagen dieses Verfahren nochmal aufgenommen und er wurde freigesprochen. Er wurde freigesprochen und die Meldung in unserem oberbayerischen Volksblatt in Rosenheim lautete wie folgt: Endlich frei! Der unschuldig verurteilte Badewannenmörder ist freigesprochen worden. Nach 13 Jahren Haft. Im Gerichtssaal flossen die Tränen. Das waren die Tränen der Erleichterung. Das waren die Tränen der erfahrenen Gerechtigkeit. Das waren noch teilweise die Tränen der Wut. Und selbst die Richterin hatte Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten. Liebe Freunde, vor Gott sind wir alle schuldig. Da gibt es kein zweites Gerichtsverfahren. Da gibt es auch keine fehlerhaften Gutachten. Da sind wir schuldig und wir alle haben ein hartes Urteil verdient. Doch Jesus ist gekommen, um uns, um jeden Einzelnen von uns frei zu machen. Seine Tat am Kreuz ist reine Gnade. Und wer das erfahren hat, bei dem fließen noch die Tränen der Dankbarkeit, bei dem fließen nicht die Tränen der Gerechtigkeit. Nein, da fließen die Tränen der Gnade, der unverdienten Gnade. Jesus ist unser Heilsbringer. Und darauf möchten wir immer wieder hinweisen. Jesus ist die Quelle des Heils. Und auch heute haben wir einen Predigttext, der auf diese Quelle des Heils hinweisen soll. Den Bibeltext haben wir gesehen. Der steht in Johannes 7, Verse 37 bis 39. Da feiert nämlich eine große Menge Menschen in Jerusalem das Laubhüttenfest. Und Johannes berichtet das Folgende. Ich zitiere nach der Guten Nachricht Bibel. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, also dem Höhepunkt des Laubhüttenfestes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Nun, im Altertum ging man ja davon aus, dass die Welt aus 4 Elementen besteht. Aus Erde, aus Luft, aus Feuer und eben aus Wasser. Und all diese Elemente hatten eine ganz starke Symbolik, insbesondere das Wasser war sehr, sehr stark symbolhaft auch in den ganzen biblischen Aussagen. Um nur einige Beispiele zu nennen, wenn das Wasser bewegt war, wenn die Wellen hochgingen, wenn das Meer bewegt war und stürmisch, dann hat das hingewiesen auf kriegerische Auseinandersetzungen. Dann war das Unglück vorprogrammiert. Wenn aber die Bäche, die Flüsse trocken waren, vertrocknet waren, wie im letzten Herbst in Norditalien, die Flüsse trocken. Dann hat das hingewiesen auf ein Gericht, dann kamen Gerichtszeiten, das war so in der Bibel. Aber insgesamt war Wasser immer Sinnbild für göttlichen Segen. Und die kultischen Reinigungen der Juden, die haben immer unter fließendem Wasser stattgefunden. Und fließendes Wasser ist immer auch ein Zeichen für Sündenvergebung. Da werden die Sünden abgewaschen. Die Geschichte Israels ist ja sehr, sehr stark mit dem Wasser verbunden. Da ist der Fluss Jordan, der dem ganzen Land Wasser gibt und für Israel wirklich überlebenswichtig war und auch ist. Der Jordan, der entspringt ja im Berg Hermon und fließt dann bis zum Toten Meer und mündet dann in das Tote Meer hinein. Und an diesem Fluss waren ja viele biblische Begebenheiten, die wir in der Bibel nachlesen können. In Jerusalem gibt es auch eine ganz wichtige, aber kleinere Quelle, und das ist die Quelle Gihon. Die Quelle Gihon, das ist sehr interessant, ist genannt nach der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens wird im Alten Testament bei Mose genannt, denn im Garten Eden, da entsprangen drei Flüsse. Einer dieser drei Flüsse war der Fluss Gihon. Das war der Fluss der Quelle des Lebens. Und der floss um das ganze Land Kusch herum. Und nach diesem Fluss ist also die Quelle genannt, die in Jerusalem entspringt. Also das ist die Quelle Gihon. Die Vorstellung war, dass der, welcher mit der Quelle Gihon verbunden ist, dass der auch Anteil am Strom des Lebens hat. Deswegen die Verbindung mit diesem Fluss, der im Garten Eden entsprang. Und übrigens, der Priester Zadok hat damals auch den König von Israel an der Quelle Gihon gesalbt. Diese Salbung wurde übrigens auch erwähnt, als der König Charles von Großbritannien zum König gekrönt und gesalbt wurde. Das hat man nicht vergessen. Ja, und dann ließ der König Hiskia den berühmten Wassertunnel unter Jerusalem bauen. Ein Wassertunnel, der die Quelle Gihon mit dem Teich Siloah verband. Und da konnte das lebendige Wasser von der Quelle Gihon den Teich Siloah speisen. Ich glaube, dieser Wassertunnel, der ist heute zu besichtigen, muss ganz großartig sein. Davon habe ich gehört. So. Und jetzt hat der Teich Siloah lebendiges Wasser und wir haben ja gehört und gesehen, gelesen, dass dieser Teich Siloah, das Wasser dort, ein Wasser ist, welches heilt, ein Heilwasser. Und wer zu gewissen Zeiten hineinsteigt, der wird heil und alle Gebrechen gehen weg von ihm. Das ist ein ganz starkes Bild für die geistliche Welt. Wer sein Leben in diesen Strom, in das Wasser des Lebens eintaucht, der von Gott kommt, dessen Leben wird heil. Das steckt dort dahinter. Und dieses Wasser vom Teich Siloah, das ist nun ganz eng verbunden mit einem der großen Feste der Juden, mit dem Laubhüttenfest. Gott hat ja für Israel 4 Feste angeordnet, wenn ich das richtig gelesen habe. 4 Feste. Das Passafest, ganz klar. Das Pfingstfest danach. Das Versöhnungsfest. Und dann das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest war das fröhlichste aller Feste. Ein wirklich fröhliches Fest, wie wir auch gleich sehen werden. Und dieses Laubhüttenfest, das sollte erinnern an die lange Zeit der Wüstenwanderung und an die gnädige Bewahrung des Volkes Israel durch Gott, seinen Herrn. Außerdem war es ein Fest der Weinlese und ein Fest der sogenannten Einsammlung, also ein gewissermaßen ein Erntedankfest. ein wunderbares, schönes Fest. Die Menschen haben dann Hütten gebaut, durchaus aus Holzlatten vielleicht, und haben sie zugedeckt mit Zweigen und eben mit Laub. Das waren die Laubhütten. Und interessanterweise, heute findet dieses Fest auch statt. Und wenn man nach Jerusalem kommt oder in die Städte zum Laubhüttenfest, dann bauen viele Leute auf den Balkonen, bauen sie diese Laubhütten. Und es ist ganz komisch zu sehen, die wohnen auch dort, diese der ganzen Festzeit. Und die Fest dauert 7 Tage. 7 Tage dauert dieses Fest. Und dann gibt's darauf den feierlichen Abschluss am 8. Tag. Am 8. Tag, das ist der Höhepunkt des Festes. Da wurden reichlich Tiere geopfert und es wurden Gaben gespendet. Ich denke, heute wird man sich auch zu diesem Fest viele Geschenke machen und Gaben geben. Das waren Feste mit einer großartigen Liturgie. Ich denke schon allein das Wasserschöpfen, die Prozessionen, das Opfern von den vielen Tieren, die Musik, die Trompetenstöße, die Tänze, die Reigen, der Gesang, die Roben von den Priestern. Großartig, wunderbar. Und manchmal wünsche ich mir, dass es uns auch gelingt, zu Ehren unseres Herrn auch unsere Gottesdienste noch festlicher zu gestalten. Also wenn man sowas sieht, dann wird man richtig angeregt. So, und während des Laubhüttenfestes, da schöpft der Priester jeweils zum Tagesanbruch im Teich Siloa das Wasser. Ich denke, das wird in einer großen Kanne oder mehrere Kannen getan haben. Da ist natürlich nicht der Priester alleine. Da kommt eine ganze Prozession darunter. Und der Priester trägt das natürlich auch nicht, denn es ist vom Teich Siloa zum Tempel. Eine ganz schöne Ecke und da muss man hochsteigen. Also, da ist die Prozession vom Teich Siloa. Die marschieren dann zum Tempel. Und wenn sie am Tempel ankommen, werden sie empfangen mit Trompetenstößen. Großartig. Großartig. Und dann wird das Wasser aus dem Teich Siloa auf dem Altar zusammen mit dem Trankopfer ausgegossen. Ja, und da vollzieht sich das, was schon in Jesaja genannt ist. Da steht nämlich, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Steht bei Jesaja. Dieser Festtag war ein Freudentag, ein Freudenfest und ist es auch noch heute. Und zu diesem Freudentag steht im Talmud übrigens, wer das noch nicht erlebt hat, steht da, der hat noch nie echte Freude erlebt. Nun, aber dieses lebendige Wasser aus dem Teich Siloa musste immer wieder neu geschöpft werden. Den großen Lebensdurst stillt es nicht. Den wirklich wahren Lebensdurst, den kann man da nicht stillen. So, und an diesem großen Festtag, diesem 8. Tag, Festtag des Laubhüttenfests, da knüpft Jesus an die Wasserspende an. War nicht ein Haufen Leute. Und er ist im Tempel oder am Tempel. Und da kommt die Prozession mit dem Wasser und das ganze Volk wartet jetzt auf das Schauspiel, was jetzt folgen würde. Wann die Trompetenklänge erklingen sollten und wann die Opfer kommen sollten. Aber da trat Jesus vor das Volk und er rief mit lauter Stimme: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Zu mir, nicht woanders hin. Der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das saß natürlich. Jetzt habe ich noch ein paar andere Übersetzungen von dieser Aussage, damit wir richtig den Sinn erfassen. Bei Schlachter steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ganz ähnlich. Auch die Elberfelder Übersetzung, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Die gute Nachricht sagt es ein bisschen anders. Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Ich denke, da wird uns das ein bisschen klarer. Nämlich, das lebendige Wasser kommt selbstverständlich aus dem Inneren unseres Herrn. Jesus ist die Quelle des Heils. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus immer auch die Not der Menschen gesehen hat. Die Not war damals groß. Die Not war groß und er sah das. Und er hat sicherlich auch bei dieser Äußerung zuerst daran gedacht, dass die Menschen mit ihren vitalen Bedürfnissen auch befriedigt werden müssen, dass sie auch ihre äußere Not auch in den Griff bekommen sollten. Er ist auch dafür da, nicht nur für das Geistige, sondern für das ganz normale Menschen. Werft eure Sorgen auf mich, hat er gesagt. Ja, wir können und dürfen mit allen Sorgen zu ihm kommen. Das meine ich, hat er vordergründig auch gemeint. Aber natürlich hat seine Aussage eine geistliche Dimension von Ewigkeitswert. Er bezieht sich auf mehrere Stellen im Alten Testament. Zunächst einmal auf Hesekiel. Hesekiel erwähnt ja den Heilsstrom, der vom Tempel ausgeht. Und Jesus sagt damit, von mir gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Das ist so wie der Heilsstrom, der große Heilsstrom aus dem Tempel, der schon immer erwähnt worden ist. So dürfen wir uns das vorstellen. Mächtig, großartig, wunderbar. Und er bezieht sich auch auf die Wüstenwanderung. Auf die Wüstenwanderung, wo nämlich, ich denke, das kennt jeder, die Israel murrte, weil sie waren durstig, es war kein Wasser in der Wüste. Und da wusste Mose nicht, was er tun sollte. Er hatte auch kein Wasser. Er ging vor Gott und schrie zu Gott, was soll ich machen? Das Volk ist durstig, es murrt. Da sagte Gott, nimm einen Stock und klopfe zweimal auf den Fels. Und Mose hat das getan. Er nahm einen Stock, klopfte zweimal auf den Fels und siehe, da strömte lebendiges Wasser aus dem Fels heraus und das ganze Volk hatte reichlich zu trinken. Das war ein großes Wunder in der Wüste. Daran erinnert Jesus bei dieser Aussage. Daran. Und darauf bezieht sich auch Paulus später. Er schreibt nämlich, sie tranken, also sie tranken denselben geistlichen Trank. Er deutet dieses Wasser jetzt geistlich, wie es häufig ist beim Alten Testament, dass da konkrete Handlungen sind, die später also geistlich gedeutet werden und geistlich zu verstehen sind. Sie tranken den gleichen geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, sagt Paulus, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus. Schon damals, schreibt Paulus, Christus ist der Fels, aus dem lebendiges Wasser quillt. Da sehen wir wieder einmal, wie das Alte Testament mit dem Neuen Testament verzahnt ist. Beide gehören sie zusammen. Und in vielerlei Hinsicht ist das Neue Testament die Erfüllung des Alten Testamentes. Und auch sehen wir, dass Handlungen aus dem Alten Testament häufig Vorschattungen sind für geistliche Wahrheiten, die wir im Neuen Testament erst deuten können. Ja, mit dem Heilsstrom, da meint Jesus den Strom des Heiligen Geistes. Nun, also Jesus beim Laubhüttenfest, er bringt natürlich mit dieser Aussage die ganze Liturgie durcheinander. Das ist vollkommen klar. Und wir wissen nicht, wie es dann weiterging. Das war jetzt in der Bibel nicht so interessant. Aber Er musste ja eingreifen, denn das war die Gelegenheit, wo er darauf hinweisen musste, das Heilwasser kommt nicht von aus dem Teich Siloah, sondern das kommt aus ihm. Dafür ist er ja gekommen. Das war sein Auftrag. Er ist dafür da, lebendiges Wasser zu spenden. Und zwar nicht nur tröpfchenweise, sondern als großen, großen Strom. Und dieses Wasser würde nicht nur den Durst auf ewig löschen, sondern es würde richtig Leib und Seele gesund machen. Eine klare Botschaft am richtigen Ort. Bei ihm finden wir, und nur bei ihm, finden wir Zugang zum Strom des Lebens. Nicht an der Quelle Gihon, sondern wir finden bei ihm Zugang zum Strom des Lebens. Aber die Menschen haben es damals nicht verstanden. Nicht wirklich verstanden. Selbst die Jünger haben es nicht richtig verstanden. Erst später nach Pfingsten, da ging ihnen ein Licht auf, da haben sie gewusst, Jesus meinte den Strom des Heiligen Geistes, der von ihm ausgeht. Und jetzt frage ich jeden Einzelnen, haben Sie die Quelle des Lebens in Jesus gefunden? Dann weißt du, wie wunderbar es ist, von Jesus reingewaschen zu sein mit dem Wasser des Lebens. Dann hast du auch die Gewissheit, dass sich der Strom des Lebens wirklich durch und durch heil gemacht hat. Und dass er sich in diese Gemeinde auch eingepflanzt hat und er das Haupt der Gemeinde ist. Aber wir leben eben doch in einer Welt der Ablenkungen und Versuchungen. Da müssen wir immer wieder neu unseren Fokus auf Jesus, auf diese Quelle ausrichten. Und das prüfe sich bitte jeder selbst. Wo sind deine Prioritäten? Noch immer am Herrn? Oder sind sie davon abgewichen? Und dann bitte ordne deine Koordinaten neu, der Heilige Geist wird es zeigen, ob sie stimmen oder nicht. An der Quelle bleiben heißt zunächst einmal, am Wort Gottes zu bleiben. Und das Wort Gottes, das haben wir in der Bibel. Das Wort Gottes sollte unsere tägliche Nahrung sein. Wir leben nicht nur vom Brot, sondern wir leben vom Wort Gottes, vom Wort, welches der Herr spricht. Wir sollten jeden Tag Zeit mit der Bibel verbringen und diese Zeit ist die beste Investition. Komischerweise haben wir oder viele haben damit Schwierigkeiten, ich auch. Man muss sich diese Zeit immer neu erkämpfen oder vielleicht fest einplanen. Es muss eine feste Gewohnheit sein. Man nimmt am besten feste Zeiten, wo man sagt, das ist für den Herrn, dass wir da in die Bibel schauen und die Bibel betrachten. An der Quelle bleiben heißt natürlich auch mit unserem Herrn in Verbindung bleiben. Mit ihm in Verbindung bleiben. Und das machen wir mit dem Gebet. Wir bleiben mit dem Gebet in Verbindung mit ihm. Wir loben und preisen ihn. Ja, wir danken ihm. Wir bitten ihn, ja, wir können mit allen unseren Anliegen, den täglichen Anliegen, zu ihm kommen. Er will, dass wir zu ihm kommen. Nicht zu jemand anders, sondern zu ihm. Das ist der Platz für unsere Bitten und Anliegen, für unsere Sorgen, für unsere Probleme. Das wissen wir doch, aber tun wir es wirklich? Die Bibel, lesen wir nur Lukas oder Thessalonicher, die Bibel weist uns darauf hin, dass wir nicht nur gelegentlich beten sollten, sondern wir sollen dauerhaft und ohne Unterlass beten. Dauerhaft und ohne Unterlass meint dauerhaft und ohne Unterlass. nicht gelegentlich ein Gebet sprechen und im Übrigen Gott vergessen. Da werden viele sagen, oh, das ist aber schwierig. Aber das geht nicht. Und ich sage, das geht selbstverständlich. Natürlich geht das. Egal, wo wir sind, was wir gerade tun, können wir unsere Gedanken auf unseren Herrn richten, unseren Vater im Himmel, und ihm unsere Bitten und unseren Dank schicken, egal und wie. Wir haben ja vor einigen Tagen in den Tageslosungen eine Aussage von Huldrych Zwingli gelesen, der uns ja auch darauf hinweist, dass man immer beten kann und soll. Er schreibt, man kann auch ohne Gebrauch der Stimme beten, zum Beispiel während man den Pflug führt. Gut, das war damals für die Bauern gemeint. Wir gehen nicht an den Pflug, wir sind am PC, wir gehen spazieren, wir sind im Auto, wir sind im Zug oder wer weiß, was wir tun. Wir können da beten, wir können unsere Gedanken zu unserem Herrn richten. Wir können dort auch ohne Stimme beten und beispielsweise, wenn wir im Auto sind, wenn man dabei der göttlichen Güte Dank sagt und die Kraft des allmächtigen Gottes verehrend bewundert. Da schreibt der Zwingli. Und das können wir tun, das sollen wir tun. So bleiben wir an der Quelle. Unser Herr will übrigens auch, dass wir den Segen, den wir von ihm empfangen an der wunderbaren Quelle, dass wir den weitergeben. Das heißt, wo immer wir sind, in der Stadt, im Büro, am Arbeitsplatz, wo immer auch, wir können die Menschen, die wir dort treffen, vor Jesus bringen und sie still segnen. Und das will der Herr. Er beschenkt uns ja so reich. Geben wir von dem, was wir empfangen haben, auch bitte weiter. Und doch gibt es so viele Menschen. So viele Menschen, welche die Quelle, die Jesus ist, noch nicht gefunden haben. Sie haben Sehnsucht, sie suchen etwas, aber sie wissen nicht was. Und da schreibt der Kirchenvater Augustinus, er sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Das ist wahr. Wir haben eine ungewisse Sehnsucht nach unserem Schöpfer, nach unserer Herkunft, nach Gott. Und das ist der Durst, liebe Freunde. Dieser Durst, auf den sich Jesus bezieht, wenn er spricht, wen da dürstet, das ist die Sehnsucht, die Gott in uns eingepflanzt hat. Vielleicht gibt es heute auch in diesem Gottesdienst oder daheim Menschen, die voller Sehnsucht sind und auf der Suche sind, aber noch nicht das Ziel der Sehnsucht gefunden haben. Noch nicht die Quelle, die Jesus ist, gefunden haben. Alle, die dürstet, die sollen zu Jesus kommen. Er allein ist in der Lage, unsere Sehnsucht zu stillen. Ist es nicht so, dass wir so eine große Sehnsucht haben, wie es in Psalm 42 geschrieben steht? Da steht, wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Ist das nicht das innerste menschliche Streben? Wir alle haben Durst nach Leben und wir suchen die Quelle auf unterschiedliche Weise. Wir suchen Gott und wir sind bereit, die Existenz eines höheren Wesens anzuerkennen. Ja, unsere viele große deutsche Philosophen oder Dichter, die besingen ja die Freude, den schönen Götterfunken, die besingen den guten Vater, der droben im Himmelszelt thronen muss. Aber Jesus als Sohn Gottes, den können sie nicht anerkennen. Und bei ihrem guten Vater, da gibt es kein lebendiges Wasser. Da wird die Sehnsucht nicht gestillt. Und da kommt Jesus und er spricht, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Kommen wir doch zu Jesus, dem Heilsbringer. Glauben wir bitte nicht den Heilssubstituten, glauben wir nicht den falschen Göttern, glauben wir nicht den esoterischen Verführern, glauben wir nicht den vielfältigen Genüssen und Süchten, den Götzen Gut und Geld, den Götzen Ehre und Ansehen und was sonst noch gibt. Glauben wir dem allen nicht, was uns von Gott und von Jesus abbringen will. Nur bei Jesus, da gibt es Erfüllung jeglicher Sehnsucht. Von manchen reichen Bauern wird berichtet, dass man nach ihrem Tod den Schlüssel des Tresors suchte. Nach längerem Suchen fand man den in der verkrampften Hand des Verstorbenen. Wer nicht zu Jesus kommt, dessen Lebensziel ist verfehlt. Es ist ja auch gerade Reisezeit und Urlaubszeit, oder es kommt Urlaubszeit. Da fahren oder fliegen Millionen Menschen weit weg. Nur weg. Und sie suchen etwas, ohne es zu wissen. Sie suchen etwas, was sie zu Hause offensichtlich nicht finden können. Ein Jammer. Denn sie werden es nicht finden. Nicht in der Karibik, nicht in Kuba, nicht irgendwo. Häufig höre ich von älteren Menschen, dass es ihr sehnlichster Wunsch ist, noch bevor sie in die Ewigkeit eingehen, noch eine große Reise zu machen. Ihre große Sehnsucht. Auch sie meinen, etwas in der Ferne zu finden, wonach ihre Sehnsucht sucht. Doch auch sie suchen am falschen Ort. Sehnsucht nach Leben. Ist das nicht auch die tiefste Motivation dieser sogenannten letzten Generation? In Wirklichkeit, sie suchen Leben und haben offensichtlich eine verzweifelte Panik vor einer Katastrophe, die alles Leben auslöschen könnte. Es jammert mich um die vielen jungen Menschen. Sie haben Durst nach Leben. Und ich möchte ihnen zurufen, kommt zu Jesus. Dort findet ihr alles, was ihr zum Leben braucht. Erquickt euch an den Strömen lebendigen Wassers. Sein Leben war Pflichterfüllung und Arbeit. Das lesen wir häufig bei Todesanzeigen. Oh, das klingt aber gut. Ist aber auch Zielverfehlung. Ich wohne in Bad Endorf. Dort gibt es das Leistungssportzentrum der Bundespolizei. Da sind viele Goldmedaillengewinner hergekommen und die trainieren ganz, ganz hart, denn sie wollen besser sein als ihre Konkurrenz. Immer besser sein. Ihrem Ziel unterwerfen sie alles, aber wirklich alles. Da muss die Ernährung stimmen, da muss die Bewegung stimmen, da muss die Freizeit stimmen, da gibt es keine kulturellen Veranstaltungen. Alles, aber alles wird diesem Ziel untergeordnet. Das ist ein Beispiel dafür, wie man konsequent Prioritäten setzt und diese auch umsetzt. Genau wie Paulus es getan hat. Und an dem können wir uns ein Vorbild nehmen. Genau wie Paulus. Er hat ein klares Ziel, eine ganz klare Priorität. Und diese Priorität war Jesus. Und dann setzt er alles um, um diese Priorität zu erreichen. Er jagt diesem Ziel nach, wie er schreibt. Und ganz genau wie diese Athleten. Klipp und klar. Mit aller Kraft und ganzen Einsatz jagt er dieser Priorität, jagt er Jesus nach. Und er sagt von sich, dass er den guten Kampf des Glaubens gekämpft hat. Wort hat sich auch zu einem Sehnsuchtssubstitut entwickelt. Wie wir alle wissen, ist Fußball die populärste Sportart. Abermillionen Menschen opfern ihre Freizeit, um in die Stadien zu gehen und da diesen Fußball zu erleben. Ihre Begeisterung gilt dem, der sie eint. Und das ist der Fußballgott. Nein, nein, es gibt keine Quellen, es gibt keine Götter, es gibt nichts und niemanden, der Jesus gleich ist. Er ist der Einzige, der so eine Liebe hat, dass er alles für uns gegeben hat. Er ist der Einzige, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Er ist der Einzige, dessen Ströme lebendigen Wasser uns reinwaschen kann. Er ist der Einzige, der uns freisprechen kann, wirklich freisprechen kann, aus Gnade freisprechen kann. Er ist der Einzige, der jeden, der ihm glaubt und der zu ihm kommt, dass er jeden fröhlich und heil macht. Das ist wahr. Ich wünschte mir, dass Jesus bei einem Fußballmatch auf den Rasen tritt und dass er mit lauter Stimme ruft: Wer siegen will, der komme zu mir. Wer zu mir kommt, ist mit mir Sieger. Ich wünschte mir, dass er auf den Straßen erscheint, wo sich die Leute dort festkleben. Und dass er dann ruft: Wer Zukunft haben will, der komme zu mir. Bei mir habt ihr Luft und Wasser, bei mir habt ihr Saat und Ernte. Bei mir habt ihr Zukunft. Bei mir braucht ihr keine Ängste zu haben. Und ich wünschte mir, dass Jesus an den Stränden, an den Hotelstränden da, dort erscheint, wo die Menschen Urlaub machen, an der Karibik oder weltweit irgendwo gelangweilt, dass er da erscheint und dass er mit lauter Stimme ruft: Wer seine Träume erfüllen will, wer an das Ziel seiner Sehnsucht kommen will, der komme zu mir. Bei mir und nur bei mir ist Erfüllung der Sehnsucht. Aber liebe Freunde, ich will Ihnen sagen, das wird er nicht tun. Er wird da nicht erscheinen. Er wird das nicht tun. Er braucht es nicht. Mit den Strömen lebendigen Wasser schenkt uns alles, wirklich alles. Das hat er ein für alle Mal damals am Laubhüttenfest proklamiert. Sein Wort steht in der Bibel. Sein Wort ist Leben. Sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort gilt uns und aller Menschheit. Sein Wort gilt jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.